Hallo, hier ist Christian aus Düsseldorf, der Vater von Tim. Ich habe mich sehr gefreut, dass Fortuna nun endlich die Konsequenzen gezogen hat. Ich war schon nach dem Spiel gegen Sandhausen vor der Winterpause der Meinung, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Leider ist jetzt viel zu lange gewartet worden, aber ich hoffe trotzdem, dass die Entscheidung noch früh genug kommt und dass unsere Fortuna jetzt gegen Schalke ein ganz anderes Gesicht zeigt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Tschüss.
Hallo zur nunmehr 88. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die vier Exilanten werden heute über einiges sprechen, was hier in den letzten Tagen und Stunden bei der Fortuna los gewesen ist. Hallo nach Berlin, hallo Tim.
Schönen guten Abend.
Dann nascht er noch die letzten Reste, bevor es endlich losgehen kann. Hallo Jan, hallo nach Köln.
Hallo zusammen.
Hallo Moritz.
Abend.
Ich bin der Lukas und ja, ich sitze auch in Köln. Und ja, ich glaube, wir können uns ganz glücklich schätzen, dass uns hier wenigstens noch kurz bevor die Ausgabe losgegangen ist, die neuesten Nachrichten erreicht haben. Das werden sicherlich auch alle, die hier zuhören, mittlerweile längst vernommen haben. Es wird einiges gerüchtet, was bei der Fortuna los ist. Angeblich soll Preußer entlassen werden und Daniel Thun als neuer Trainer bereitstehen. Ja, was sind denn unsere Gedanken dazu, Jan?
Ich hatte jetzt ein paar Minuten Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was meine Gedanken dazu sind. Und der erste Gedanke, den ich dazu hatte, war: Was ist denn jetzt anders als vor 2 Wochen? Und meine Reaktion ist:
Was ist positiv anders, ist die Frage
Eigentlich
eigentlich.
nie so viel, außer dass man 2 Wochen verschwendet hat. Weil das Argument war ja, warum man an Preußer festhält, dass man hatte ja eine spielerische Entwicklung gesehen, es sei nicht so schlecht wie gegen Bremen gewesen, das sich ja mittlerweile zu einem ein eigenes Leben quasi als Ausspruch besser als gegen Bremen entwickelt hat. Und trotzdem hat die Fortuna halt verloren gegen Holstein Kiel. Und dann kann man natürlich sagen, ja. Das ist vielleicht der Unterschied, dass man irgendwie ein Spiel mehr noch verloren hat, als man das vor diesem Spiel hatte. Aber die Argumente für die Entlassung oder dann im Verhältnis letzte Woche vor 2 Wochen an Preußer festzuhalten, ja, also sind die gleichen, würde ich mal
Also
sagen.
erstmal würde ich ja zumindest auch mal auf die positiven Aspekte hinweisen, nämlich wenn ich mir anschaue, wie sonst jetzt gerade bei so Personalfragen bei der Fortuna in letzter Zeit gearbeitet wird, man hätte halt auch vor 2 Wochen den Vertrag von Preußer auch erstmal nochmal verlängern können. Das hat man ja auch in der Vergangenheit immer ganz gerne mit Trainern gemacht, die man dann kurze Zeit später rausgeschmissen hat. Von daher ist das ja irgendwie schon mal vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das erstmal nicht getan hat. Und ja, ich kann schon auch in gewisser Weise verstehen, dass man einfach vielleicht dieses Spiel jetzt irgendwie noch gebraucht hat, um sich endgültig sicher zu sein, dass die Fortuna, egal wie viele gute Spiele sie noch macht, wo sie besser ist als der Gegner, wo sie die besseren Chancen hat, ja, dass sie halt einfach kein Tor mehr schießen wird. So, vielleicht hat man einfach an verantwortlicher Stelle dieses Spiel noch gebraucht. Auch, ja, wenn man sich schon irgendwie fragen kann, ob das nicht wirklich, ja, zumindest mal 2 Wochen zu spät kommt diese Entscheidung. Was denkst du denn dazu, Moritz?
Ja, natürlich die gleiche Reaktion. Erstmal so, aha, warum jetzt und nicht vor 2 Wochen? Ich meine, das wurde ja auch groß und breit diskutiert. Von wegen jetzt wäre eigentlich der letzte Zeitpunkt, weil, und dafür gibt es sehr gute Gründe, weil das Transferfenster noch offen war, weil der Kader noch so breit aufgestellt war, dass man gegebenenfalls als neuer Trainer nochmal neu guckt, mit welchem Material man denn da weitermachen möchte. Und eben auch, dass es 2 Wochen Zeit gab, um sich intensiv vorzubereiten. Ja, also ich finde es auch aus Klaus Allofs Sicht irgendwie maximal ungünstig für ihn. Wir haben ja darüber geredet, dass er sich da jetzt so ein bisschen mit dem Schicksal von Christian Preußer irgendwie verbunden hat. Und hat dann da jetzt quasi im letzten Moment dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht, habe ich so das Gefühl. Also ich, ja, ich finde den Zeitpunkt halt vor allem seltsam. Ich habe bei dem Trainer an sich, der jetzt neu geholt wird, also ich finde es auch erstmal schade, dass es nicht geklappt hat mit Preußer, aber das war ja ganz offensichtlich so, dass das nicht geklappt hat. Und mit dem neuen Trainer, der da kolportiert wird, Daniel Thun, könnte ich mich auf jeden Fall gut anfreunden. Einfach erstmal so.
Ja. Ich sehe schon, Tim, du verziehst da so ein bisschen das Gesicht.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich übe mich ja seit Wochen jetzt in Sarkasmus und mein erster Gedanke, um nicht dasselbe zu sagen wie ihr, ist doch nett, dem Trainer die Mannschaft noch auf Platz 15 zu übergeben, dem neuen Trainer, und nicht auf dem Relegationsplatz, der es morgen sein könnte, oder auf dem Platz 17, der es nach dem Spiel gegen Aue sein könnte. Und so hat man jetzt 2 Wochen Zeit, um sich auf das Spiel gegen Aue einzustimmen. Man kann zwar nichts mehr auf dem Transfermarkt tun, aber ja, okay, Sarkasmus off. Muss ganz ehrlich sagen, sehe das eher so wie Jan. Warum nicht vor 2 Wochen?
Und die letzten Minuten, die wir ja zur Verfügung hatten, um hier quasi eine Reaktion auf die Gerüchte, sind es ja noch zu unserem Zeitpunkt, dass wir jetzt hier aufnehmen. Also was man so schnell liest oder überliest zu Thun, ist ja, dass er nicht ganz unanspruchsvolles Fußballdenken mit sich bringt. So, also vielleicht stimmt es auch nicht. Aber vielleicht wären dann 2 Wochen Vorbereitungszeit, wenn man so nach, nicht nur wir schießen den Ball jetzt sehr weit nach vorne und hinten
machen wir dicht,
der Bus geparkt, ja, sondern da weiß ich gar nicht, ob Daniel Thun dafür ein Trainer ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein Busparktrainer ist. Und für einen Nicht-Busparktrainer im Abstiegskampf, dem muss man, glaube ich, ein bisschen insgesamt mehr Zeit geben. Deshalb bin ich da noch zurückhaltend, auch wenn ich den immer sehr angenehm fand und als Typen ganz, ganz nett und es eigentlich schade fand, dass der da in Hamburg nicht weitermachen konnte und da auch schon ein bisschen gescheitert ist, aber ich bin skeptisch, aber dass das insgesamt richtig ist, jetzt da eine Reißleine zu ziehen und mit Preußer aufzuhören. Das glaube ich aber auch. Da sind wir, Moritz hat es eben angedeutet, komplett einer Meinung.
Er ist gescheitert, wenn ich das jetzt richtig in der Kürze der Zeit nachgeschaut habe, gescheitert mit einem Gesamtpunkteschnitt von 1,63 Punkten beim HSV. Da sind wir ja jetzt, 0,65 Punkte oder fast 7 Punkte drunter momentan. Also meine Theorie wäre, dass so wie ich den Daniel Thun erlebt habe, dass er immer sehr, sehr emotional und sehr aufbrausend und so an der Seitenlinie stand und dass das auch ganz gut
findest du?
Passt. Ja, so wie ich das in Erinnerung habe, ja, aber vielleicht ist es auch nicht so.
Ich fand ihn ziemlich entspannt. So.
Ja.
Ja, war der nicht immer so. Ich habe den so ein bisschen wie
Steffen Baumgart.
Ja, ich weiß schon, wie der ist. Ja.
Also, ja, ich hab den auch eher so als analytischen Typen im Hinterkopf. Aber wir werden es sehen. Wir werden es
genau.
Ja, also diese Sorge gibt es auf jeden Fall, ne? Also irgendwie von wegen menschlich, absolut fantastischer Typ, super angenehm in der Kommunikation, aber vielleicht etwas anspruchsvoll in seinem, in seinem fußballerischen Ansatz und so weiter. Das hatten wir ja eigentlich gerade erst. Also wenn man da jetzt halt irgendwie das zweite Mal genauso jemanden holt. Also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall auch großen Respekt vor dieser Entscheidung, jetzt irgendwie auch nochmal diese 2 Wochen mit Preußer weiterzumachen. Ich glaube, ich hätte als Entscheidungsträger diese Ruhe nicht gehabt, die man da jetzt gehabt hat. Und ich hätte auch jetzt nicht die Ruhe und die Überzeugung, nochmal auf jemanden zu gehen, der halt irgendwie, ja, vielleicht nicht nur für die einfachen Dinge steht. Also ich glaube, wenn ich verantwortlich wäre, ich würde mit meiner Boombox oder mit meiner Mandoline abends vor dem Balkon von Uwe Neuhaus stehen, jede Nacht und meine selbstverfassten Gedichte vortragen. Aber ja, augenscheinlich hat man sich bei der Fortuna für einen anderen Weg entschieden und ja, hoffen wir, dass es funktioniert. Ist ja auch, wie gesagt, noch gar nicht spruchreif. Wir spekulieren hier natürlich ja auch irgendwie nur, aber es deutet ja eben alles darauf hin.
Ja, also ich möchte das Segment eigentlich jetzt, weil wir immer noch ein bisschen im Nebel stochern, so ein bisschen damit ausklingen lassen, dass wir darauf verweisen, dass wir uns natürlich nächste Woche mit dem neuen Trainer sehr eingehend beschäftigen werden. Und was Jan eben sagte zu dem kolportierten Gerücht über Daniel Thun, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der viel von seinen Spielern im taktischen Bereich verlangt hat, der verlässt uns ja auch gerade. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir Christian Preußer für den weiteren Weg, wo auch immer er weitergehen sollte, dann mehr Erfolg und mehr Fortune wünschen.
Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also fand es auch sehr, sehr angenehm, dass er da war. Es tut mir wirklich leid, dass es hier nicht funktioniert hat. Und ich glaube, in einer besseren Situation, wo die Gegebenheiten etwas günstiger gestanden hätten, hätte der schon irgendwie auch mehr Erfolg haben können. Hat, glaube ich, einfach keine gute Situation, keinen guten Verein für den Start in der zweiten Liga halt irgendwie leider ausgewählt. Es hat einfach nicht sollen sein.
Ja.
Weiterhin gerüchtet, dass die Fortuna fündig geworden ist bei der Suche nach einem Sportdirektor, auch eine Position, wo man sich schon relativ lange gefragt hat, warum die Fortuna die nicht besetzt, beziehungsweise war sie vielleicht dadurch besetzt, dass man ja die mehr oder weniger gleichberechtigt sportlich auftretenden Klein und Alofs hatte. Jetzt findet man da vielleicht eine etwas bessere Lösung mit einem Vorstand Sport und einem Sportdirektor. Und das wird den Gerüchten nach Christian Weber sein. Also was sind denn unsere Meinungen dazu? Ich glaube, so richtig Einblick haben wir natürlich irgendwie in die Arbeitsweise von Weber nicht. Ich finde es erstmal ganz, ganz angenehm, dass man da irgendwie wieder jemanden fördert, von dem eigentlich auch immer sehr, sehr gut gesprochen wurde, von dem gesagt wurde, dass er den Löwenanteil der Arbeit in den letzten Jahren wohl immer gemacht hat, dass er häufig auch große Teile der Verhandlungen wohl geführt hat und dann immer, dass die Deals wohl sehr, sehr häufig dann irgendwie von Klein und Alofs nur noch finalisiert wurden. Von daher, vielleicht ist es ja wirklich jemand, der da auch einfach schon richtig drin ist, der sich da gar nicht so groß umstellen muss, für den es gar nicht so ein großer Schritt sein wird. Ob er letztendlich halt der Richtige dafür ist, fällt mir dann aber doch schwer zu bewerten.
War bisher Leiter der Scouting-Abteilung.
Genau. Richtig. Und da Nachfolger von Uwe Klein. Das ist ein bisschen interessant, aber ja, ich glaube, wir können. Also du hast schon gesagt, da einfach.
Dass wir ja nicht bald hier bei die Revolution frisst seine ihre Kinder.
Ja, man könnte jetzt einfach aus dem Bauch heraus da ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt
einfach. Lassen wir es einfach.
Und schauen mal, was er als Sportdirektor für eine Rolle spielen kann bei der Fortuna. Denn die sportlichen Entscheidungsträger haben in den letzten Wochen und damit auch er als Scouting-Direktor ja einige Entscheidungen fällen müssen auf dem nun geschlossenen Transferfenster, das wir uns ja auch angucken wollen, bevor wir dann auf das wunderschöne Spiel gegen Holstein Kiel gucken.
Ja, genau so sieht es aus. Bevor wir dann zum Kiel-Spiel kommen, müssen wir dann erstmal noch Nachrichten aus der letzten Woche des Transferfensters abarbeiten. Da ist ja auch noch ganz gut was zusammengekommen. War ja dann wirklich noch ziemlich viel Bewegung drin bei der Fortuna in diesem Winter. Man hat ja schon wieder fast vergessen, dass man ja mit Nicola Gavuri schon Anfang des Transferfensters einen Spieler verpflichtet hat. Ja, und dann sind ja noch einige gekommen und auch noch einige gegangen. Vielleicht schauen wir erstmal auf die Spieler, die die Fortuna verlassen haben. Ja, da haben wir zum einen Jamil Siebert, der wird für ein halbes Jahr in die dritte Liga ausgeliehen an Viktoria Köln. Ja, als ich die Nachricht gehört habe, habe ich mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut, weil ich wirklich nicht den Eindruck hatte, dass Siebert irgendwie die Chance gehabt hätte, mal auf ja, einigermaßen werthaltige Spielminuten irgendwie in dieser Saison noch zu kommen. Außerdem vielleicht dann auch noch in dieser belastenden Situation des Abstiegskampfs, die es jetzt hier den Rest des Jahres geben wird. Von daher finde ich das eigentlich rundherum positiv. Ist direkt in der Nähe. Er hat da bestimmt bessere Chancen, mal irgendwie regelmäßiger zu spielen. Und das ist genau das, was er jetzt braucht. Also wenn ich mir anschaue, dass seine Entwicklung jetzt ja eigentlich, seit er den Vertrag bei der Fortuna unterschrieben hat, irgendwie ja mehr oder weniger stagniert hat, dass er da irgendwie immer mal wieder ausgefallen ist, wegen Covid, wegen Verletzungen hier, wegen Verletzungen da. Ja, gibt es, glaube ich, wenig, was man daran kritisieren kann, oder?
Ja, volle Zustimmung.
Ja. Was ich dann wieder ganz interessant fand, war, dass man dann auch direkt mal wieder den Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Ursprünglich bis 24, jetzt bis 2025. Fand ich auf jeden Fall spannend, weil viel von dem, was man jetzt, glaube ich, seit dem Abschluss des letzten Vertrages von ihm gesehen hat, lässt jetzt nicht darauf schließen, dass man das zwingend machen muss. Aber gut, muss man wahrscheinlich trotzdem, ja, muss man vielleicht jetzt nicht überinterpretieren.
Wie lange ist denn ausgeliehen jetzt? Ein halbes Jahr?
Genau. Und ich denke auch, wenn er sich jetzt in dem halben Jahr bei Viktoria Köln nicht durchsetzt, dann habe ich wirklich auch ein bisschen Sorge, dass wir ihn langfristig irgendwie auch mal bei der Fortuna ja, halt irgendwie auch sehen werden. Aber auf der anderen Seite, irgendwie, jetzt ist er ja eigentlich, ne, auch schon irgendwie mehr oder weniger zwei Jahre im Profikader, am Profikader dran, ist aber trotzdem erst 19. Also irgendwie hätte ich auch gedacht, dass er eigentlich schon ein bisschen älter ist. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht gut, dass man, ja, wenn ein Spieler genau in diesem neuralgischen Alter zwischen 18 und 20 halt irgendwie dann so wenig spielt. Von daher, ja. Ich glaube auch, dass mit dieser Vertragsverlängerung hat mich dann irgendwie auch nur im Zuge dessen, was vielleicht auch ansonsten noch passiert ist, ein bisschen gewundert. Nämlich genau das Gleiche hat man auch mit Niklas Szymanowski gemacht. Er ist im Sommer verpflichtet, wird jetzt für anderthalb Jahre ausgeliehen an den Jahren nach Regensburg. Und da hat man auch direkt den Vertrag verlängert, und zwar bis 2025. Und das hat mich wirklich gewundert. Also zum einen, die anderthalb Jahre Leihe nach Regensburg finde ich gut, muss ich sagen. Da hat er vielleicht, ja, viel mehr die Chance, irgendwie nochmal ein bisschen, ja, Fuß in der zweiten Liga zu fassen. Bei einer Mannschaft, wo er sicherlich größere Chancen auf Einsatzzeit hat. Aber warum hat man jetzt den Vertrag mit ihm bis 25 verlängert?
Eine Antwort darauf wirst du vielleicht nicht kriegen, weil wir es nicht wissen. Solche Dinge sind halt vielleicht auch immer Angebote an den Spieler, sich so lange ausleihen zu lassen, vielleicht auf Gehalt zu verzichten bei der Leihe, man weiß es halt nicht. Das kann natürlich ein Argument sein, dass man sagt, okay, du bist jetzt hier anderthalb Jahre in Regensburg, die wollen dir nicht so viel Gehalt zahlen wie wir, aber dafür geben wir dir halt die Sicherheit, dass du effektiv kein Geld verlierst in deinem Gesamtvertrag. Das sind vielleicht so mögliche Dinge, aber natürlich ist es alles Spekulation.
Ja, das mag durchaus sein, dass er vielleicht dann wirklich irgendwie auf Gehalt verzichtet hat. Das würde es mir zumindest so ein bisschen erklären, weil ich meine, er ist jetzt irgendwie auch nicht mehr blutjung, ne? Also am Ende seines Vertrages wird er 28 sein. Die Fortuna bindet wirklich extrem viel Gehalt bis in die Saisons 24, 25 schon mit Spielern, wo man ja zumindest sehr unsicher sein kann. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, sich halt so viele Verträge schon wieder für die Zukunft ans Bein zu binden, ist nicht besonders seriös. Aber gut, da werden wir später auch noch vielleicht das ein oder andere Mal zukommen. Ich sehe das auf jeden Fall wirklich extrem kritisch und gerade auch bei einem Spieler wie Schipnowski, der bisher eigentlich nur ein ordentliches Jahr irgendwie im Erwachsenenfußball gehabt hat. Und sonst eigentlich immer eher das hat vermissen lassen, was er in der Jugend irgendwie, was man da vielleicht erwarten konnte, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mir anschaue, was er hier irgendwie in der Zeit bei der Fortuna gezeigt hat, das hat eigentlich genau das wiedergespiegelt, was ich, als ich den Spieler letztes Jahr vorgestellt habe von meinem rudimentären YouTube-Scouting. Da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich da nicht wirklich sehen konnte, was so die eine wirklich klare Stärke ist, die er halt irgendwie mit in die zweite Liga halt nehmen kann. Irgendwie, er ist halt weder besonders schnell, noch besonders athletisch, noch besonders spielintelligent, noch besonders dribbelstark, noch besonders abschlussstark. Und genau das ist jetzt eigentlich auch das gewesen, was man von ihm gesehen hat. Aber ja, wünschen wir ihm auf jeden Fall auch alles Gute. Ich hoffe, das passt. Aber dass man halt auch damals 120.000 Euro für ihn ausgegeben hat, hat mich auf jeden Fall ja auch damals, also ich glaube, allein wegen diesem Transfer habe ich einfach auch den ganzen Sommer über gedacht, dass die Fortuna irgendwie noch 3 oder 4 mehr Spieler im Sommer verpflichtet, die absolute Stammspielerpotenzial haben, weil man damals gesagt hat, was für ein Schnäppchen, wir mussten nur 120.000 Euro für einen Spieler bezahlen, den wir im Grunde genommen nicht brauchen. Also das hat man, ich paraphrasiere, aber das hat man so gesagt. Finde ich immer noch eigentlich fast alles, was mit dieser Personalie zusammenhängt, finde ich irritierend, muss ich sagen.
Um ganz andere Beträge geht es ja bei dem nächsten Abgänger der Fortuna, der jetzt wieder zu Lech Posen gewechselt ist. David Konatzki, auch verliehen, sind wir, glaube ich, auch alle recht glücklich drum, oder?
Ja, der hätte jetzt auch noch mal auf Schalke dreifach knipsen können, aber nein, Quatsch. das ist das einzige Spiel, an das ich mich natürlich immer erinnern werde, aber es war ein Missverständnis, leider auch.
Ja. Ein ziemlich teures. Also glücklich kann man nur darüber sein, weil irgendwie
Posen einen Teil des Gehalts übernimmt, vielleicht.
Aber insgesamt ist diese Personalie ja auch einfach sehr bitter gelaufen, weil man kann ja nicht sagen, hätte sich ja damals hingestellt, als die Kaufoption oder als der Kauf dann abgeschlossen worden ist, gesagt hat, dass es ein Fehler war. Klar, die Ablösesumme war halt saftig, aber Kownacki war ja schon bekannt in Düsseldorf, hatte eben gezeigt, was er kann. Und leider hat er dieses Niveau nie wieder erreicht, was nur nicht, auch nicht immer seine Schuld war, einfach so viele Verletzungen, diverse Erkrankungen und keine Ahnung was. Haben ihn stets begleitet, sodass ja, das schon als gescheitert angesehen werden muss.
Was natürlich sehr schade ist.
Ja, nicht zuletzt, weil eben halt auch der mit Abstand teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Fortuna wird jetzt, glaube ich, noch 2 Sommer über Raten für ihn abstottern und halt eben das hohe Gehalt. Hoffen wir auf jeden Fall, dass er in Posen halt irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kommt und kann er ja dann ja doch irgendwie nochmal entweder der Fortuna helfen oder ein anderer Verein verguckt sich dann doch nochmal irgendwie in ihn. Alles Gute auf jeden Fall und alles Gute wünschen wir, glaube ich, auch alle Dragoș Nedelcu, der wieder zurück nach Rumänien wechselt. Die Leihe wurde frühzeitig beendet, nachdem es auch einfach gar nicht gepasst hat, leider. Auch sicherlich ziemlich undankbar, dass er halt nach so einer langen Verletzungspause dann hier zu Fortuna kam, nicht aus seiner angestammten Position eingesetzt wurde. Und
da habe ich noch mal eine Nachfrage eigentlich zu diesem Punkt der angestammten Position. Ich finde das schon ein bisschen merkwürdig, dass die Fortuna so aus dem Nichts auf die Idee kommt, den als Innenverteidiger einzustellen. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass es schon nicht eine unangestammte Situation ist, diese Innenverteidigerposition. Und dass vielleicht jetzt aus dem Lager von Nedelcu und aus Rumänien so gespinnt wird, um halt auch so ein bisschen seinen Arsch zu retten. Also, dass man sagt, die Fortuna, also dass es hier scheitert in Düsseldorf, das liegt halt auch daran, dass Fortuna ihn falsch eingesetzt hat, dass er hier schlechte Chancen hatte und nicht nur an Dragos Nedelcu. Und da weiß ich halt nicht, ob das...
Ich glaube, also irgendwie habe ich auch immer jetzt so gedacht, Mensch, wäre ja eigentlich schön gewesen, den auch mal im defensiven Mittelfeld auszuprobieren, was seine Stammposition ist, gerade weil die Fortuna da ja auch niemanden hat, außer den gerade verletzten Adam Bocek. Aber ich glaube, wenn wir uns da auch gerade anschauen, in welchen Situationen es immer genau nicht gereicht hat, wo Nedelcu halt seine Schwächen gehabt hat, das war halt irgendwie immer im Zweikampf, in den Mann-gegen-Mann-Situationen und da hätte es halt auch im defensiven Mittelfeld nicht gereicht, so gar nicht. Also ich glaube, deswegen hat man das letztendlich auch gar nicht versucht. Ich glaube trotzdem, dass es undankbar war, weil er sich wahrscheinlich schon irgendwie, wenn man nach so einer langen Pause halt zurückkommt und in einem neuen Land, irgendwie auf einem Niveau, das man bisher irgendwie noch gar nicht so erfahren hat, dass man sich da schon etwas wohler fühlt, wenn man halt auf der Position erstmal beginnt, die man auch immer schon gespielt hat, aber ich glaube trotzdem, dass das, ja, es wäre so oder so, hätte das hier nicht funktioniert.
Hat er die immer schon gespielt? Das glaube ich ja gar nicht. Also ich habe das nicht nachgeprüft, aber...
Er hat in Rumänien größtenteils immer im defensiven Mittelfeld gespielt, manchmal in der Innenverteidigung, okay. Aber größtenteils halt eben im Mittelfeld.
Okay. Ja, ich wünsche ihm auch alles gut. Es war ja auch einfach ein unglaublich schlechter Zeitpunkt aus der Verletzung kommt, in ein anderes System, anderes Land, andere Liga. Hat nicht sollen sein. Müssen wir jetzt auch nicht länger drüber reden.
Ich trauere ja dem Stadion-Hit nach, den uns Christian irgendwann empfohlen hat, von den Idols mit Dani Nedelcu, was man sehr schön hätte grölen können. Das ist wirklich ein guter Stadion-Song.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Muss man nächstes Jahr vielleicht mal nach Rumänien zum Groundhoppen fahren, um das auskosten zu können. Ja, wir hatten gerade das Stichwort frisch aus der Verletzung kommt. Kommen wir mal zu den Zugängen. Denn auch da hat die Fortuna noch an zwei großen Kaderbaustellen, wie es sich gehört, am 31. Januar noch was getan. Und zwar zuerst im Sturm, im Mittelsturm und verpflichtet vom VfL Wolfsburg Daniel Ginczek. Das ist auf jeden Fall jemand gewesen, den ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt hätte. Hat mich wirklich ziemlich kalt erwischt, dass so ein Spieler zur Fortuna wechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da echt hin und her gerissen, weil an sich war Ginczek immer ein Spieler, den ich extrem gerne gesehen habe. Also den mochte ich immer richtig gerne. Tolle Spielweise, extrem athletisch, groß, durchsetzungsstark, richtig guter Abschluss. Kann wirklich mal seinen Gegenspieler mehr oder weniger einfach umschubsen. So, hat mir immer richtig gut gefallen. Also aber was es halt bedeuten kann, Und da sind wir eigentlich halt so beim, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, was die Fehler gewesen sind der Fortuna, die man halt auf dem Transfermarkt in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht hat, dann tickt Daniel Ginczek wirklich alle Boxen. So. Also was es bedeuten kann, wenn man 2% von dem verliert, was seine eine Stärke ist. Wenn ein Felix Klaus 2% seiner Geschwindigkeit verliert, dann ist er halt ganz normaler Durchschnittsspieler. Wenn Daniel Ginczek 2% seiner Athletik verliert, dann ist er vielleicht auch ein ganz normaler Durchschnittsspieler. Das weiß ich nicht, aber die Sorge habe ich auf jeden Fall. Er kommt halt genau wie Klaus vom VfL Wolfsburg. Das hinterlässt kein gutes Gefühl. Dass man sich halt schon wieder bei so einem wichtigen Transfer, wo man wahrscheinlich auch sehr viel Geld für ausgibt, wieder beim VfL Wolfsburg bedient. Dass Alofs das schon wieder macht, das sieht einfach nicht gut aus. Warum gibt man einem Spieler, wo so gar nicht klar ist, nachdem der diese Saison, glaube ich, 2 Minuten gespielt hat, einen 2,5-Jahres-Vertrag noch dazu, wenn ich, und da bin ich jetzt sehr generös zu Fortuna, wenn ich mal annehme, dass er wahrscheinlich auf viel Gehalt verzichtet hat. Er hätte jetzt noch ein halbes Jahr Vertrag bei Wolfsburg gehabt. Wenn ich jetzt sehr generös bin und Fortuna da extrem gut verhandelt hat, dann gehe ich mal davon aus, dass er zumindest kein Geld verlieren wird. Das würde heißen, dass er mindestens in den nächsten 2,5 Jahren bei der Fortuna so viel verdient wie in dem halben Jahr bei Wolfsburg. Und das, wenn er nicht total einschlägt und hier alles kurz und klein schießt, dann ist das zu viel. Dann ist das zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der vor 3-4 Jahren einen Vertrag bei Wolfsburg abgeschlossen hat, als der Spieler, der er damals war, dass das in nur irgendeiner Weise ein darstellbares Gehalt ist, was irgendwie Sinn macht. Ja, dann kommen wir halt zum nächsten Punkt. Wir hatten ja immer hier den lustigen Witz mit Beuteschema Kreuzbandriss.
Auch mal den Namen einer Folge von uns.
Genau. Es gibt, glaube ich, wenige Spieler, die man mit Beuteschema Kreuzbandriss so gut verbindet wie Daniel Ginczek. Der hatte wirklich schon einige Kreuzbandrisse, ist so häufig wegen Verletzungen ausgefallen. Der hat wahrscheinlich die Innenräume vom Reha-Zentrum Donau-Eschingen häufiger gesehen als seine eigenen Kinder in den letzten Jahren. Oh, weiß ich wirklich nicht, ob das eine gute Entscheidung ist.
Ja, aber ich meine, wenn man in der Suchmaske beim Scouting-Tool eingibt, Kreuzbandriss gehabt und hat eine Wohnung in Düsseldorf, da kommt dann wahrscheinlich nur Daniel Ginczek raus.
Und spielt beim VfL Wolfsburg. Da wurde es dann richtig eng.
Ja, man hat schon mal höher gespielt, hohe Gehaltsforderungen.
Ja, ich glaube, die Hauptsorge ist nicht sehr lange Vertrag, da gebe ich komplett recht. Das ist es halt, dass man den Spieler prinzipiell gebrauchen kann, dass er halt auf jeden Fall auch eine Rolle einnehmen kann, dass er auch ein Spielertyp ist, den man so nicht hat und auch nicht hatte eine ganze Zeitraum, dass der in der zweiten Liga nochmal einen sinnvollen zweiten Anlauf nehmen kann. Das glaube ich aber auch und deswegen, ich bin eigentlich erstmal ganz froh, dass er da ist und sehe das erstmal jetzt kurzfristig für die kommenden Aufgaben, diesen Abstieg zu verhindern. Und wenn er halt halbwegs seine Knochen beisammen hält, dann kann er einfach auch ein Leistungsträger werden in den nächsten 2 Jahren. Das kann er sein. Und wenn er halt halbwegs das Niveau hat, das er mal hatte oder halt auch nur ein bisschen davon, und die 2% weniger, dann kann er sich halt einfach als Stürmer in der zweiten Liga halt sehr gut durchsetzen. Das sehen wir ja immer wieder, dass halt die Leistungsfähigkeit eines Stürmers in der ersten Liga nicht unbedingt darüber... Simon Terodde wird halt gegen Fortuna 3 Tore schießen am nächsten Sonntag. In der ersten Liga macht er das halt nicht. So.
Ne? Ja, und ich glaube, dass die Fortuna diesen Spielertyp auf jeden Fall gebraucht hat. Da sind wir uns wahrscheinlich ja irgendwie auch alle einig, werden wir ja vielleicht ja auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das ja auch schon gegen Holstein Kiel jetzt am Wochenende funktioniert hat. Letztendlich ist es auch nur... Ja, eine von den weiteren Handlungen, die Fortuna eben vornehmen muss, weil man da halt irgendwie im Sommer oder vor allem auch im Frühling, wo man ja solche Transfers normalerweise eintütet, wo man dann halt vielleicht nur ein Drittel oder die Hälfte von dem Geld bezahlt, das man jetzt wahrscheinlich bezahlen wird, wenn man solche Spieler halt günstiger bekommt und halt vielleicht dann nicht aus der Bundesliga, sondern woanders her. Aber gut, man hat sich eben in diese Lage hineinmanövriert und dann
muss es laufen. Also so im Sturm hat man ja schon irgendwie ein paar Sachen versucht. Ich meine, Emma, dass der komplett ausfällt, ist wirklich doof gelaufen. Da kann auch die Kaderplanung nichts für.
Ja, aber
und
halt
dass es mit Bojanic halt überhaupt nicht klappt oder jetzt vielleicht neu wieder oder wissen wir auch nicht, ist auch ein bisschen unglücklich. Also ich glaube, im Sturm hat man sich nicht völlig zu Unrecht. So, also wenn du mir jetzt sagen würdest, in der Innenverteidigung hat man sich gut aufgestellt gesehen, dann würde ich sagen, gut, dann verlasst bitte alle euren Arbeitsplatz und arbeitet als was anderes. Im Sturm kann ich es einigermaßen verstehen, wenn man sagt, so mit dem Sturm, den wir jetzt hier haben, gehen wir jetzt erstmal in die Saison.
Also ja, in gewisser Weise gehe ich damit, aber wenn ich mir nochmal dran erinnere, ich mache ja jetzt hier seit 1,5 Jahren immer diese Gegnervorschau und ich glaube, mittlerweile versuche ich da ja gar nicht mehr so viel drüber zu reden, aber ich habe ja wirklich ja die ganze Zeit immer darauf hingewiesen, bei jeder Mannschaft und vorne im Sturm, der 1,98, 102 Kilogramm Sturmtank. Und so ein Spieler hat die Fortuna halt die ganze Zeit nicht gehabt. Man hat halt immer Ruven Hennings gehabt, der sich da wirklich auch immer komplett aufgearbeitet hat, aber der füllt das eben nicht komplett. Und dann alle anderen Stürmer, die man gehabt hat, das sind alles so Halbstürmer, wo man halt auch gar nicht genau weiß, was ist die wirklich beste Position? Ist es irgendwie ein hängender Stürmer? Ist es so ein halber Außenstürmer? Ist es doch ein Mittelstürmer mit Kownacki, mit Bojenik, mit Joa? Keiner von euch, glaube ich, kann mir jetzt sofort sagen, wenn ihr so ein Fußballfeld vor euch seht, wo auf dem Fußballfeld genau ist die beste Position für diese Spieler? Da hat die Fortuna halt vier von. Mit Schipnowski hat man ja im Grunde genommen irgendwie sich noch einen dazu geholt, wo der auch eigentlich genau für diese Sachen, also der für den es eigentlich auch genauso zutrifft. Und ich glaube halt einfach auch, bei vielen Sachen sieht es für mich so aus, als ob die Fortuna nicht wirklich analysiert hat, was funktioniert in der zweiten Liga, sowohl auf dem Platz als auch vor allen Dingen auch transfertechnisch. So, und dass man halt jetzt langsam anfängt, eben diese Dinge anzugehen, finde ich gut, aber kommt halt eben sehr spät.
Ja, aber also eine letzte Sache zu der Verpflichtung und dem 2,5-Jahres-Vertrag für Daniel Ginczek. Für mich klingt das so, als solle er in die riesengroßen Fußstapfen von Ruven Hennings treten, mittelfristig, und dann mit dem anderen Halbstürmer hinter ihm gekoppelt werden. Und ja, da schauen wir dann mal. Aber ich glaube, das ist halt so der Transfer, den man im Winter auch schon macht, um im Sommer nicht einen Ersatz für Ruven Hennings holen zu müssen.
Ja, auch da würde ich mir wieder wünschen, warum holt man halt nicht dann jetzt im März den, verpflichtet er schon mal den ablösefreien Sturmtank aus Regensburg, aus Karlsruhe, aus Sandhausen, weiß ich nicht, wo man halt.
Ja, weil der halt im März
für ein Drittel des Geldes.
Ja, ja, das passiert.
Aber da macht jetzt halt die Arbeit. So, das, was man halt in den letzten Jahren halt nicht gemacht hat, nämlich im Frühjahr schon für das nächste Jahr planen. Den einzigen Spieler, den ich letztes Jahr verpflichtet hat, in der Rückrunde schon für die nächste Saison war Niklas Schipnowski, wo man gesagt hat, wir mussten nur 20.000 zahlen für einen Spieler, für den wir keine Verwendung haben.
Ich feuer nur ungern Salz in die Wunde, aber verpflichtet man die Spieler im März dann mit Option auf die dritte Liga oder ohne?
Ja, ich glaube, ich finde das jetzt auch ein bisschen sehr, sehr vereinfacht. Also, dass man zumindest da Kontakte aufnimmt, okay.
Ja, aber genau, man redet halt mit den Leuten. Und weiß ich nicht. Also ich denke immer wieder daran zurück, wie Uwe Klein halt über den Sommer 2020 gesagt hat, dass er sich jeden Linksverteidiger im Sommer, jeden Linksverteidiger im Preissegment, das die Fortuna darstellen konnte, mehrmals angeguckt hat. Und das erklärt, glaube ich, vieles, wie bei der Fortuna in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Genauso läuft das oder genauso ist es gelaufen. Gut, das zu Daniel Ginczek. Wenn der funktioniert, werde ich den hart feiern. Also ich fand den wirklich ein richtig geiler Spieler, wenn er halt fit war.
War der aus Bochum eigentlich? Ja, ne?
Der kommt aus der Dortmund-Jugend.
Stuttgart war der auf jeden Fall auch.
Ja.
Ja, wen die Fortuna noch verpflichtet, um sich in der Innenverteidigung endlich gut aufzustellen oder besser aufzustellen, ist Jordi de Weijs, ein niederländischer Linksverteidiger, den man.
Innenverteidiger.
Ja. Linksfuß, den man aus der englischen Championship ausleiht für ein halbes Jahr und der ja ähnlich wie Ginczek dafür nicht im offensiven, sondern eher im Defensivstrafraum auch die Attribute Körperlichkeit, Zweikampfhärte und so weiter reinbringen soll. Oder was erwartet man sich aus ihm?
Ich glaube, die Attribute Tattoos bringen auch noch beide mit.
Ich sehe mir den an und ich denke mir einfach, genau so einen brauchst du. Da brauche ich gar nicht wissen, wie der Fußball spielt. Ja. Genauso einen brauchst du in der Innenverteidigung im Abstiegskampf der zweiten Liga.
Ja, und wenn man sich irgendwie vorstellt, ne, wenn man sich nochmal anschaut, welche Tore hat die Fortuna kassiert in der Hinrunde, weiß ich nicht, wenn man da mal an dieses Paderborn-Spiel denkt, wo Sven Michel der ganzen Fortuna-Abwehr mehrere Kompässe gegeben hat, wenn man an dieses Tor, das der HSV schießt, gegen die Fortuna denkt, macht das mal mit Jordi de Weis. Vielleicht einmal. Viel Spaß. Also ich glaube, man sieht einfach ganz klar, die Fortuna füllt da erstmal ein Need auf einer Position, nämlich linke Innenverteidigung, sowohl vielleicht in der Viererkette als auch in einer Dreierkette, die unbedingt zu füllen war. Und vor allen Dingen, was man sich, glaube ich, ganz klar bei der Analyse auf die Fahnen geschrieben hat bei der Fortuna in diesem Winter war, wir wollen einfach nicht mehr so einfach rumzuschubsen sein in den Strafräumen. Ich will jetzt hier nicht nochmal zum 10. Mal in der Saison das Christian Eichner Zitat bringen vom KSC-Trainer, der darauf hingewiesen hat, dass das Wichtigste in der zweiten Liga ist die 1 gegen 1 Situation in den Strafräumen zu gewinnen. Aber ich mache das natürlich trotzdem. Genau. Weil es eben so viel aussagt und da ja anscheinend auch relativ viel Wahrheit drinsteckt. Auf jeden Fall ist das ganz klar der Punkt, an dem die Fortuna ihre Punkte liegen gelassen hat in dieser Saison bisher. Und da versucht man jetzt gegenzusteuern.
Also De Weis übernimmt auf jeden Fall die beiden Sitzplätze im Mannschaftsbus, die da von Innenverteidigern geräumt wurden. Ja. Also neben denen setzt sich auch nicht freiwilligen Mitspieler nach einer 0-1 Niederlage.
Ja, da ist ja auch kein Platz, weil da sitzt nämlich seine Bulldogge, die er bestimmt hat.
Wenn der keine Bulldogge hat. So ein Pudel.
er könnte uns überraschen. Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich den auch schon so ein bisschen ins Herz geschlossen, aufgrund eines Momentes vom Spiel gegen Kiel, aber da kommen wir vielleicht einfach dann später dazu, das muss ich aber gleich nochmal kurz erwähnen, das war ganz nett.
Dann mach das doch jetzt und dann steigen wir
ins Spiel. Genau, ich würde auch sagen, das ist doch ein guter Übergang ins insgesamt nicht so nette Spiel gegen Holstein Kiel.
Ja, also einfach schöner Moment, weil so viel ist ja eigentlich gar nicht aufgefallen, muss man sagen, fand ich in dem Spiel. Und was er eigentlich erstmal aussagt, er war eigentlich absolut fehlerlos, hat komplett seinen Job gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Würde ich jetzt aufgrund dieses Spiels denken, dass das ein sehr, sehr vernünftiger Transfer gewesen ist. Und es gab ja dann, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, wann das war, so 70., 72. Minute, den Moment, als mit Ginczek und De Weis halt die beiden Neuen jeweils ausgewechselt wurden, wahrscheinlich auch beide aufgrund von Fitnessgründen, da sie halt irgendwie beide neu waren. Und 10 Sekunden vorher, bevor halt diese Auswechslung dann vorgenommen wurde, sah halt De Weis gelb. Er geht da irgendwie ziemlich rustikal in den Zweikampf, spielt halt den Ball, spielt auch ein bisschen den Gegner, aber spielt halt irgendwie vor allen Dingen den Ball. Glaube ich, wirklich so richtig textbookmäßig ganz normaler, typischer englischer Championship-Zweikampf. kriegt halt gelb vom Schiedsrichter und du konntest halt wirklich sehen, der war einfach komplett fassungslos. Komplett fassungslos. Und lief halt wie so auf den Schiedsrichter zu und war wirklich so, was ist hier los? Wo bin ich hier reingeraten? Und checkt dann aber irgendwie in dem Augenblick, dass halt irgendwie seine Nummer hochgehalten wird, dass er ausgewechselt wird und er rennt dann halt einfach nur durch. So, und war dann, glaube ich, irgendwie auch ganz clever. So hat es dann irgendwie einfach hingenommen, akzeptiert, ist rausgegangen und hat sich wahrscheinlich dann irgendwie erstmal zum wieder klarkommen, irgendwie 20 Minuten unter die eiskalte Dusche gestellt in den Kieler Katakomben, aber es hat mir einfach gut gefallen, dieses Gesicht von wirklich kompletter Fassungslosigkeit und Unverständnis, das war schön.
Da können wir ja dann auch direkt chronologisch wieder nach ganz an den Anfang springen. Da gab es ja auch direkt eine nette gelbe Karte.
Ja, erstmal müssen wir ja schauen.
Wir müssen erstmal die Aufstellung
besprechen. Wie Christian Preußer sein letztes Spiel, wie wir nun wissen, für die Fortuna angegangen ist. Es gab eigentlich, was die Aufstellungszahlen angeht, keine Überraschung. Es gab 11 Spieler. Es war auch das zu erwartende 4-4-2. Einzig halt, gut, dass man De Weis reinbringen würde. Hätte man mit rechnen können, aber dass dann Ruven Hennings draußen bleibt und stattdessen vorne Bojanic und Ginczek ihr Glück versuchen durften. Das war vielleicht eine Überraschung. Klaus hat von Anfang an gespielt, weil Khaled Naray Vater geworden ist und ja, aus nachvollziehbaren Gründen dann nicht zur Verfügung stand. Aber ansonsten, glaube ich, von der Arithmetik, die da auf den Platz gestellt wurde, nicht so viel Überraschendes.
Nö.
Ja, und dann ging's los. Und der Anfang des Spiels, die erste Viertelstunde, war eigentlich ganz nett. Also da hat die Fortuna gut losgelegt, hatte Spielkontrolle, auch über den Großteil der ersten Halbzeit, muss man sagen, hatte sie die Spielkontrolle. Man sah, dass der Fokus auf der Verteidigung lag, also man sah, dass man hier zu Null spielen wollte, auf jeden Fall sicherlich auch ein, dass man Attribut zollt an die aktuelle Situation, eben keine Niederlagen kassieren, sondern irgendwie Punkte holen im Abstiegskampf. Gar nicht so hochstehend, wie das Preuße dann nachher in der Pressekonferenz behauptet hat, fand ich. Also hohes Pressing war das nicht, ja, dann aber intensives das vielleicht.
Also ich habe bei mir, also ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Ich war eigentlich überrascht davon, dass die Fortuna so hoch gepresst hat. Also,
echt?
Ja, doch, fand ich schon. Also man gab ja wirklich dann viele Spiele in der Hinrunde, wo man halt wirklich immer erst ja, an der Mittellinie oder kurz dahinter angegriffen hat. Jetzt ist die Fortuna ja aber schon eigentlich, ja, würde ich sagen, mal so genau an der Mitte zwischen gegnerischem Strafraum und Mittellinie halt irgendwie dann ins Pressing gegangen. Fand das ja, auch halt interessant, dass man da ja auch oft ja, dass dann halt irgendwie auch noch, also gerade Appelkamp ist es dann häufig gewesen, der dann eben auch die beiden Stürmer halt unterstützt hat, also dass man quasi in einer Art 4-3-3 gepresst hat, fand ich ja, fand ich erstmal sehr bemerkenswert und es hat ja auch wirklich, ja, hat ja auch gut funktioniert und die Kieler ja auch immer mal wieder unter Druck gesetzt.
Vor allem hat Kiel, also das war vor allem auch das, und das fing vorne an, fand ich, also das Verteidigen quasi eben durch dieses Anlaufen, aber eben auch durch das gute Stellungsspiel in diesem Pressing. Kiel hat es ja überhaupt nicht geschafft, wirklich einen Spielaufbau hinzubekommen. Und das ist ja schon mal was, also davon war ich erstmal beeindruckt, weil der die Kieler mussten sich den Ball irgendwie in der Dreierkette hin und her schieben und haben dann irgendwie versucht, einen langen Ball zu schlagen, größtenteils. Und das ist ja eigentlich nicht so deren Spielweise. Das fand ich schon ganz gut. Und manchmal war es weiter vorne, manchmal war es auch, ich habe mir auch am Anfang aufgeschrieben, erst ab Mittellinie. Aber es wurde dann schon auch situativ mal deutlich weiter vorne gepresst.
Ja, ich finde, ja, okay, vielleicht sind es jetzt auch ein. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht um eine Balleroberung ging, eine hohe, sondern halt um den Spielaufbau zu zerstören. Das hat wirklich gut geklappt, da bin ich auch vollkommen eurer Meinung. Die Balleroberungen der Fortuna fanden dann allerdings dann halt in der eigenen Hälfte statt. Nach den langen Bällen vielleicht, ja, dass man da eben gut ins reingekommen ist. Und dann hat man halt das altbekannte Problem, dass dann halt ein bisschen viel Raum zu überbrücken ist. Und überraschenderweise für mich hat man den Anfangsraum, also wenn man den Ball erobert hatte und halt Kiel dann auch relativ zügig draufgegangen ist, da hat man das spielerisch ziemlich stark gelöst. Also gerade Appelkamp und auch Marcel Sobotka sind mir da positiv aufgefallen, die tatsächlich mit Kombinationen auch immer mit den Außenspielern hinten raus kamen. Und dann war halt aber das Problem, dass diese Bälle dann halt schlecht verarbeitet wurden. Also leider ist da Bojanic nicht gut aufgefallen zum Teil, der dann halt, als er den Ball dann bekommen hat, weiter vorne, den dann halt schlecht verarbeitet hat, schlecht weitergeleitet hat, nicht gute Pässe gespielt hat. Aber das fand ich irgendwie überraschend, dass man tatsächlich mit spielerischen Ansätzen da rauskommt. Und das war positiv. Und ich glaube, da kommt auch dieser erste gute, positive Eindruck in dieser ersten Halbzeit her, dass man tatsächlich Passkombinationen gesehen hat, die Sinn gemacht haben, die irgendwie nett anzusehen waren, allerdings halt sehr weit im eigenen, oder nicht sehr weit, aber halt für die Mittellinie vielleicht und eben nicht in den gefährlichen Zonen vor des gegnerischen Tors.
Ja, aber auch, dass man halt wirklich 37 Minuten oder 35 Minuten wirklich Kiel gar nicht hat zur Entfaltung kommen lassen. Also das würde ich noch dazu nehmen, was den guten Eindruck verstärkt hat, weil so bei der ersten Viertelstunde habe ich so gedacht, okay, jetzt gleich ist die erste Viertelstunde vorbei und dann wird langsam das ein gleichmäßigeres Spiel, aber war ja irgendwie in den ersten 35 Minuten gefühlt 7-8-0 Torschüsse und dann denkst du dir schon, ja, eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber das denkst du dir halt nicht bei Fortuna. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Und da müssen wir jetzt halt tatsächlich auf diese Abschlussschwäche nochmal kommen. Also ich meine, die größte Chance ist ja dann alles andere als herausgespielt, sondern das absolute Geschenk von Kiels Torwart Däne. Ja, müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Da muss gerade in so einer Situation
einfach muss das auch mal annehmen.
Ja, da muss einfach mal passieren, dass das Geschenk angenommen wird und Bojenik den einfach verwendet. Und dann läuft das Spiel auch nicht so.
Ja, aber ich meine, das ist die Kritik, die man halt nach wie vor haben musste. In der zweiten Halbzeit war das also noch mal viel schlimmer, aber in der ersten eben. Also man hat einfach aus den guten Momenten, die man hatte, zu wenige Abschlusssituationen kreiert. Ja. Auch Bojenik hat vorher in der 13. Minute auch schon so eine Situation, wo er sich halt im 16er reindreht. Sieht eigentlich ganz nett aus. Nur der Pass vorher von Piotrowski auf Bojenik, das ist mega Glück, dass der durchkommt. Also normalerweise kommt so ein Pass halt einfach nicht durch und dann wird halt verteidigt. Und dann muss es halt Bojenik halt wieder mal, oder in dem Fall, das war ja vor der Situation, die du eben gerade beschrieben hast, Tim, es einfach besser machen. Und der Einzige, der tatsächlich irgendwie Situationen kreiert hat oder dann auch in Situationen gebracht worden ist, wo er eben häufig von außen etwas machen konnte oder vielleicht zu sehr außen im 16, das war halt Schinter Appelkamp, der nach letzter Woche, wo er schon ein gutes Spiel gemacht hat, ein wirklich, wirklich wieder hervorragendes Spiel gezeigt hat, jetzt gegen Kiel. Der hatte so Situationen, wo er Sachen gestalten konnte und eben auch im 16er mal für mehr Gefahr und auch nicht durch zufällige Gefahr sorgen konnte.
Ja, aber also ich habe mir hier in der 35 Minute habe ich mir aufgeschrieben, das war, als Kiel den ersten Abschluss hatte im ganzen Spiel, und zwar den ersten wirklich harmlosen Abschluss. Wenn Fortuna so weiterspielt bis zum Ende der Saison, bleibt man drin. Also einfach, weil man halt einfach so stabil defensiv war, weil man halt einen Plan nach vorne hatte, der kein Hexenwerk war, der nicht dafür gesorgt hat, dass man da einen Gegner komplett in den Boden gestampft hat. Aber vor allen Dingen war man halt einfach sehr stabil dabei und hat halt irgendwie immer wieder Gefahr kreiert. Einfach durch dieses simple vorne halt zwei große Sturmtanks halt irgendwie hinstellen oder von mir aus anderthalb mit Bojenik. Und dann einfach dauernd immer wieder diese Steil-Klatsch-Spielzüge halt irgendwie gespielt hat, diese weiten, halt diese Bälle auf einen von den beiden Stürmern, die lassen das klatschen. Oder man hat es dann immer mal wieder versucht, Appelkamp in 1-gegen-1 Situationen zu schicken. Das ist alles nicht besonders toll, aber es geht ja auch nicht um besonders toll, es geht ja nur darum, jetzt einfach irgendwie ein paar Punkte zu holen. Und ich fand, das sah einfach nach einer Spielweise aus, mit der man in der zweiten Hälfte halt irgendwie in der zweiten Liga irgendwie Punkte holen kann. Und vielleicht auch, wenn man sich halt anschaut, welche Spieler die Fortuna zur Verfügung hat, einfach sinnvoll, dass man quasi, wenn man halt keinen richtigen Spielmacher hat und auch um mit Jürgen Klopp zu sprechen, nicht das Gegenpressing hat, um das zum besten Spielmacher werden zu lassen, dass man dann einfach quasi diese beiden Mittelstürmer als Prellbock-Spielmacher irgendwie benutzt. Und ich fand, das sah wirklich gut genug aus, um die Klasse halten zu können und auch um an dem Tag in Kiel zumindest irgendwas mitzunehmen.
Was aber auch daran liegt, dass sich eben nicht nur eben vorne diese beiden Stürmer, die Bälle bekommen und ablegen sollten, befanden, sondern dass sowohl halt Appelkamp als auch Klaus, also Klaus ist sogar noch ein bisschen mehr im Zentrum, ich habe mir die Heatmap angeguckt, ein bisschen mehr im Zentrum gewesen insgesamt als Schinter, also weil über rechts ging ja auch nichts, aber man hat schon versucht, durch das Zentrum die Sachen zu kreieren, und das heißt, die beiden Außenspieler sind halt auch immer wieder in die Mitte gerückt, und ich fand eben auch dass die beiden Achter oder also zumindest, egal, Cello und Kuba auch mit nach vorne gerückt sind. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Es gab einfach Anspielstationen und die haben den Ball dann teilweise auch ganz gut laufen lassen. So. Und haben, ja. Ich fand auch generell im Passspiel, die Laufwege waren halt auch besser. So, es haben sich halt Leute angeboten. Also wie willst du dich rauskombinieren, wenn die Menschen normalerweise sich hinter den Gegnern verstecken? Dann musst du halt den Ball nach vorne pöllen. Und das war, fand ich jetzt, deutlich besser.
Ja, das, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, die haben sich gar nicht freigelaufen. Ich glaube, die waren frei, weil Kiel das den Raum schlecht gedeckt hat. Und genau in diesen Räumen, die du halt da als Abbekannter reinziehen konnten und Klaus, das waren genau die Räume, die zu diesem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit halt noch offen waren, fand ich. Ja. Wo halt irgendwie das nicht, wo halt Kiel das nicht gelungen ist, das zuzumachen. Und man, hinterher ist man immer schlauer, aber dass das denen vielleicht auffällt, dass das schwieriger werden könnte in der zweiten Halbzeit, ja. Das war jetzt auch etwas, was man vermuten konnte. Und das trat dann ja auch leider so ein. Und da ist es halt einfach bitter, dass man diese Chancen, die einem dann, die man in diesem Moment hat, wo der Gegner irgendwie Fehler macht, wo man das, wo das eigene halbwegs aufgeht, wo man dann eben diese Dinge nicht macht. Also mit Bojenik die Chancen, die ihm so ein bisschen von Fuß gefallen ist, dass er die nicht macht, aber er macht ja auch eine Situation nicht gut, die halt Appelkamp wunderbar vorbereitet für ihn. Dann gibt es ein paar Fernschüsse, die, wo ich erst gedacht habe, warum nimmt der den jetzt? Aber wenn man dann halt tatsächlich mal eine Wiederholung vom DFL-Regisseur bekommen hat, die nicht komplette Scheiße ist, wie sonst immer, dann hat man gesehen, dass tatsächlich zum Beispiel der Sobotka-Abschluss in der ersten Halbzeit, dass der offen stand, ja, und dass das ein sehr, sehr sinnvoller Moment war, da den Abschluss zu suchen, aber er schweißt ihn halt dann überraschenderweise für niemanden nicht in den Winkel, sondern verzieht ihn halt leicht unten vorbei. Ja, und das ist eben genau das Bittere, dass man das halt dann nicht einfach, dass es nicht, also man schafft es offenbar nicht, ständig hochkarätige Chancen im 16er zu kreieren, aus dem System heraus, wobei der Einzige, der das eben kann, ist Appelkamp. Aber dann auch eben, dass der Fernschuss nicht reingeht, den ja Tim immer fordert. Ja, und wenn der sinnvoll ist, das ist natürlich ziemlich bitter. Oder der Standard, ja, wenn Appelkamp dann von außen aufs Tor zieht, dann ist da die Ecke, ja, mehrfach schafft Appelkamp so also Ecken. Kann auch mal reingehen, so ein Ding. Ja.
Auf jeden Fall verteilen sich die Abschlüsse munter um und in den Strafraum, aber rein geht keiner.
Ich glaube, aufs Tor gingen auch nur 3 Torschüsse. Ne?
Ja, wo man da vielleicht auch wirklich nochmal hervorheben muss, dass es ja auch wirklich teilweise ein Kunststück gewesen ist, da die Bälle nicht aufs Tor zu bringen. Also ja. Da muss man jetzt halt leider auch nochmal Robert Bojenik hervorheben, der wirklich sehr gut von Appelkamp in der 37. Minute 7-8 Meter vor dem Tor, zentral vor dem Tor, freigespielt wird mit einem Ball in den Rückraum und der schiebt den halt irgendwie am langen Eck vorbei. Also ich glaube, den kann Bojenik machen, wenn er da bei der einen Situation in der 20. Minute nicht 3, sondern 2 Kontakte braucht, ist der Ball vielleicht auch drin. Also ich glaube, Kiel kann sich da nicht beschweren, wenn man mit 0-2 in die Pause geht, aber im Augenblick funktioniert das halt einfach nicht und dann geht es eben mit einem 0-0 in die Pause.
Genau, aber ab da hat dann auch Kiel ein bisschen mehr am Spiel nach vorne teilgenommen, genau nach diesem zweiten Hochkaräter von Bojenik und in der zweiten Halbzeit ja leider auch. Das war ja auch ausgeglichener. Aber ausgeglichen schlecht.
Ja, es verflacht dann wirklich sehr deutlich, dieses Spiel. Ja. Und das ist halt leider, also gerade wie es halt ausgegangen ist, aber selbst wenn es 0-0 ausgegangen wäre, man hat irgendwie ein exzellentes Appelkamp-Spiel, man hat irgendwie einen guten Marcel Sobotka, der hat mir irgendwie gefallen, auch wenn er jetzt nicht total immer da war, also nicht jeden Ball bekommen hat oder halt so ein ja, Mittelfeld-Sauger war, der dann jeden Ball vor sich hin trug, aber er hat mir irgendwie in den Momenten, wo er ins Passspiel eingebunden war, ganz gut gefallen. Nicolas Gavory war irgendwie das beste Spiel im Trikot der Fortuna gemacht, bei den vielen, die er hatte, aber man hat halt gesehen, warum man ihn geholt hat, was man in ihm sieht, super Spiel gemacht. Eigentlich. Die Innenverteidigung stand, das man merkte, dass der Plan der Fortuna halt aufgeht, nur dass halt das Tor nicht gefallen ist.
Aber alles mit Abstrichen halt, weil es wirklich nur zu sehen war in der ersten Halbzeit.
Ja, genau, das ist ja das Ding. Dann bricht es halt ein, weil halt, glaube ich, das müsste man jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, Kiel macht es besser. Die Räume sind nicht mehr da. Die Leute müssten sich jetzt quasi stärker freilaufen. Was immer noch klappt, ist tatsächlich Ginczek einzubinden. Das fand ich immer noch sehr, also dieses Steilklatsch, das Lou eben ansprach, da sah man immer noch Ansätze. Aber das wird dann ja auch weniger.
Aber ich habe in der zweiten Halbzeit mir an Chancen eigentlich so gut wie gar nichts mehr aufgeschrieben. Also es war wirklich schon eine sehr schwache zweite Halbzeit, wenn man als neutraler Beobachter drauf guckt, aber auch als Fortuna-Fan.
Ja, ich glaube, also es kommen da bestimmt zwei Sachen zum Tragen. Zum einen wird es, wie schon angesprochen, halt wirklich nach dieser Bojenik-Chance einfach erschreckend wenig. Da ist wirklich einfach kaum noch was übrig. Und dann, ja, glaube ich, werden einfach auch diese Steil-Klatsch-Situationen immer weniger, was zum einen damit zusammenhängt, dass ja wahrscheinlich dann bei Ginczek wirklich irgendwann noch einfach die Kraft gefehlt hat, nachdem er so wenig gespielt hat bisher in dieser Saison. Und ab der 59. Minute war ja dann auch Robert Bojenik nicht mehr auf dem Platz, sondern Rufen Hennings. Und ich meine, wir haben jetzt Bojenik sehr viel kritisiert und der hatte wirklich einige Situationen, wo er nicht gut ausgesehen hat. Aber zumindest kann man ihm eins nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hat. Also der war in der Stunde, wo er auf dem Feld war, schon einfach auch ständig an Situationen beteiligt, ein Aktivposten, immer mal wieder frei, hat sich in gute Situationen gebracht. Und das kann man, glaube ich, über Rufen Hennings dann ehrlich gesagt nicht mehr besonders behaupten, auch wenn natürlich die Mannschaft um ihn herum ihm da auch nicht wirklich geholfen hat.
Ich glaube, bei Robert Bojenik hat man einfach, wenn du ein Video für Sportpsychologen drehen möchtest, was halt ein freier Kopf oder halt ein zuer Kopf mit einem Stürmer macht, kannst du Bojeniks Spiel halt für die zweite Variante erstmal aufs Tape setzen. Jedes einzelne Ding, das kann der eigentlich. Das hast du ja gesehen. Ich fand das nämlich auch, was du sagst. Der war schon bemüht, der war halt da. Und dann siehst du einfach, sobald der Ball in Nähe ist, fängt er an, darüber nachzudenken, was halt schiefgegangen ist, was er sich vielleicht, all der Mist quasi seit seinem Wechsel oder vielleicht auch davor. Normalerweise macht er diese Buden halt oder macht er die Pässe, bringt er die Pässe an und er bringt es nicht an und das ist alles eine reine Kopfsache. Da kann man natürlich darüber philosophieren, ob Rufen Hennings das gemacht hätte, klar, aber vielleicht wäre er halt auch weniger aktiv gewesen. Das ist einfach sehr hypothetisch. Und was ich aber tatsächlich sehr merkwürdig fand, ist, dass es die Fortuna nicht geschafft hat, ihr Spiel auf das umzustellen, was sie halt die gesamte Saison gespielt hat. Also in der ersten Halbzeit ging einfach verdächtig viel durch die Mitte, da sah mal ganz anständig aus, aber über außen ging halt nichts. So, und dann macht halt Kiel die Mitte stärker zu, aber man schafft es überhaupt nicht mehr, das, was man ja immerhin ein bisschen konnte, nämlich über außen, klar, eine Reihe fehlt, Flanken zu schlagen. Die Fortuna hat 15 Flanken geschlagen. Ich habe das jetzt nicht verglichen, aber ich würde sagen, das ist eher ein Minus, also ein Negativwert in der Saison. Und das im Spiel, wo man zum ersten Mal den Sturmtank vorne drin hat. Also das ist schon ein bisschen underwhelming, dass man da nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat.
Ich habe schon das Gefühl gehabt, die haben es versucht. Also ich glaube, es gab in der zweiten Halbzeit mehr Flanken als in der ersten. Aber Kiel hat die auch nicht so in so gute Flankenpositionen kommen lassen. Und ich hatte auch das Gefühl, es gab wirklich ab der 60. waren sehr viele Fortuna-Spieler schon sehr viel gerannt gefühlt. Und ich hatte echt das Gefühl, es gibt so eine Ermüdungserscheinung durch die Bank, bis auf Gavori und vielleicht Zimbo, die irgendwie immer noch gleich aussahen und weiter hoch und runter gerannt waren, sind, egal wie effektiv oder nicht, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sowohl bei Klaus als auch bei Schinter, als auch bei Kuba und bei Cello, bei Ginczek sowieso, dass die alle einfach nicht mehr die Power hatten, mitzusprinten. Und dann hat Kiel es, glaube ich, nicht so schwer gehabt, Flanken aus gefährlichen Positionen zu verhindern.
Ich würde es ein bisschen.
Und es liegt halt auch viel irgendwie an der Tendenz, ne? Also einfach, dass ein Schinter halt einfach generell nach innen zieht, der schlägt keine Flanken. Und was man einfach auch nochmal, glaube ich, sagen kann, die rechte offensive Seite der Fortuna ohne Naray war einfach non-existent. Es gab keinen Angriff über die rechte Seite, der irgendwie herauszuheben wäre. Nicht einen einzigen. Also Klaus hat wieder mal sein typisches Spiel gemacht, irgendwie nicht wirklich irgendwie was falsch gemacht, aber einfach eigentlich auch nicht zu sehen gewesen. Und Zimbo, muss man auch sagen, hat kein gutes Spiel gemacht. Da waren auch einige Flüchtigkeitsfehler irgendwie dabei, wo er mal Sachen verdaddelt hat, wo er irgendwie mal Sachen verpasst hat. Und auch nach vorne ging da eigentlich wirklich gar nichts.
Ich würde das halt nochmal ein bisschen drehen, was Moritz meinte, mit der Kraft. Und ich weiß gar nicht, ob es nur eine physische Kraft ist. Ja. Ob es nicht halt eben auch, wie eben bei Bojanic, eine Kopfsache ist. Du merkst einfach, dass sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen was verändert. Dass es nicht mehr so einfach ist, beim Gegner oder in die gegnerische Hälfte zu kommen, dass das Spiel stagniert. Und dann spielst du eine Saison, wo dir halt vorne rum wenig gelingt und du willst, und das ist ja auch die Ansage gewesen, ganz offensichtlich, zumindest das Spiel nicht verlieren und kein Tor kassieren. Und dann läufst du, glaube ich, diesen Offensivsprint nicht mehr nur aus Kraftgründen nicht weiter, sondern du machst es halt, weil du dann halt weiter weg von deinem eigenen Tor bist, quasi. Und du willst schnell wieder zurückkommen, dich schnell zurückziehen können. Du läufst die Flanke, den Flankenlauf nicht mehr bis zum Ende. Und da sagt ja auch Preußer dann in seiner Pressekonferenz, die letzte werden sollte als Fortuna-Trainer, dass er verwundert war, dass halt eben die Pässe zu früh genommen worden sind, dass die Flanken zu früh kommen. Das, glaube ich, liegt eben daran, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr daran denken, dieses Spiel zu gewinnen, sondern es eben nicht mehr zu verlieren.
Ja. Also, ehrlich gesagt, in der zweiten Halbzeit nur nochmal, um auf diese Flankenthematik zu kommen, fand ich, dass das schon die Fortuna war, die man die gesamte Saison kennt mit den Flanken. Und ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen durchgeguckt. 15 Flanken in dem Spiel sind auch nicht underwhelmingly wenig, sondern man kommt auf einen Schnitt von so knapp 16 Flanken pro Spiel und das ist auch viel, wenn man die gesamte Saison nimmt. Also,
ja, okay, aber so Spiele wie gegen Bremen, wo man wahrscheinlich kein einziges Mal in der Position war, um eine Flanke zu schlagen,
wenn
die verfälschen die Statistik dann wieder.
Aber ich habe es jetzt trotzdem nochmal nachgeguckt, weil es überhaupt nicht auch meinem Gefühl entsprochen hat, dass sie es dieses Mal nur durch die Mitte probiert haben. Da waren doch oft auch diese Dinger dabei, man verlagert von links auf rechts oder einem ist die Flanke abgerutscht, man weiß es nicht so ganz und dann kommt die Flanke von der anderen Seite wieder. Also, und da hat man ja dann direkt zwei Flanken in der Statistik. Also,
ja, du hast schon recht, ja.
Es gab ja schon auch einige Situationen, die dann zumindest so halb gefährlich waren. Das kann man ja auch mal sagen. Also es gab irgendwann auch mal, glaube ich, so eine Flanke aus halb rechts, wo dann hinterher Schinter, der ganz hinten frei steht, den Ball direkt Volley nimmt. Das ist zumindest eine ganz gute Gelegenheit, auch wenn das, glaube ich, sehr dankbar für den Torwart war. Aber trotzdem, der kann vielleicht irgendwie auch mal ganz gut abprallen oder so.
Genau, ja, das fehlt halt einfach das Glück, dass er den falsch abtropfen lässt und dann steht da halt einer.
Genau. Apropos ganz gut, der kann ja ganz gut abprallen. Kommen wir doch zum unvermeidlichen Ende.
Nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Nicht? Was ich auch in der zweiten Halbzeit, was mir dann quasi rückwirkend aufgefallen ist, was die Fortuna in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht hat, ist dumme Standards verhindern. Das haben die wirklich gut hinbekommen in der ersten Halbzeit. Keine Fouls, wo es dann Freistöße aus gefährlichen Situationen gab und so. Und auch das ist denen abhanden gekommen in dieser zweiten Halbzeit. Und da hatte man dann auch das Gefühl, dass es immer auch nervöser wird und sich das dann mehr häuft, dass man mehr Ecken zulässt und vor allem aber auch mehr Standardsituationen, mehr Fouls zulässt um den eigenen Strafraum herum. Das hat man vorher ziemlich gut im Griff gehabt und genau, das hat dann sicherlich noch zur Verunsicherung beigetragen, dass man da dann auch noch Schiss hat, jetzt passiert das auch noch. Und
ja, man hätte halt einfach sich nicht überrascht an den Kopf gefasst, wenn in der 70. Minute irgendeine Ecke von Kiel halt zum 1-0 ins Tor gegangen wäre. Und in der Sekunde, nicht in der Sekunde, aber in dem Moment, in der Phase, wo ich tatsächlich dachte, okay, dieses Spiel geht jetzt einfach 0-0 aus. es war nicht alles schlecht, es war halt nicht alles gut, aber man hat einen Punkt mitgenommen. Wer weiß, wozu das noch gut ist, dieser eine Punkt. In dieser Geisteshaltung verliert Ao Tanaka den Ball. Und in diesem Moment dachte man sich, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh.
Also ich hatte mir hier auch wirklich in der 87. Minute, ich habe es mir auch extra noch aufgeschrieben, in der 87. Minute habe ich mir aufgeschrieben, bitte, bitte, bitte wenigstens die Null halten. Es wäre so unfassbar wichtig. Ich glaube, es wurde auch im Kommentar nochmal angemerkt, seit 13 Spielen hat Fortuna kein weißes Bettlaken mehr gehalten. Auch jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen kein eigenes Tor mehr geschossen. Das wäre auch wichtig gewesen, das zu brechen. Das aber ich glaube trotzdem, ja, aber jetzt einfach im Abstiegskampf wenigstens mal kein Tor kassieren. Ich glaube, da hätte man sich schon auch echt irgendwie dran hochziehen können. Auch weil man in Kiel ja eigentlich immer historisch schlecht aussieht. Also ich kann mich, glaube ich, an kein gutes Spiel gegen Holstein Kiel erinnern, das man da auswärts irgendwie mal gehabt hat. Und ja, dann passiert halt eben genau das, was Jan gerade angesprochen hat. Ao Tanaka bekommt im Mittelfeld den Ball, hat irgendwie nicht wirklich so eine Option. Und anstatt dann halt irgendwie was Einfaches zu machen, macht er halt diese Bewegung, die man jetzt in letzter Zeit schon häufiger von ihm gesehen hat. Also im Basketball, glaube ich, würde man sagen, oder im US-Sport generell, er versucht halt ein Play zu machen. Also er versucht halt irgendwie, was aus der Aktion rauszuholen, halt irgendwie jemanden auszuspielen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Also er geht halt irgendwie dem Ball entgegen und versucht dann mit dieser schnellen Richtungsänderung dafür zu sorgen, dass der Gegner ins Leere läuft. Dabei wird ihm der Ball abgenommen. Und das ist jetzt wirklich in den letzten Spielen immer häufiger passiert, dass er halt genau diese Aktion versucht hat. Und das ist immer und immer wieder schief gegangen. Man sieht ja einfach deutlich, ja, die Fortuna ist auch im Kopf von Ao Tanaka angekommen. Und man sieht eben auch, dass er seinen Mitspielern nicht vertraut. Würde ich da jetzt analysieren, weil man einfach immer denkt, er versucht irgendwas zu erzwingen, was eigentlich gar nicht da ist. Und das ist halt der erste Fehler, den er macht. Und der zweite ist halt, dass er halt danach, als er die Chance hat, den Konter nicht unterbindet und seinen Gegenspieler einfach von hinten umhaut und die ganze Karte sieht.
Ja. Wahnsinn.
Das darf nicht passieren.
Den muss er einfach,
einfach das umhauen. Heißt
einfach.
Scheiß auf den. Ja, muss ich mal den Fuß wegtreten. Ja. Ne? Die Anzeige für Körperverletzung muss nicht raus sein, aber du musst ihm einfach die Beine wegtreten. Und das kann auch eine rote Karte sein. Ist egal, es ist die 93. Minute.
Du kannst ihn auch am Trikot runterreißen.
Nee, dazu war er weg, zu weit weg. Also ich glaube, fürs Trikot ziehen wäre er zu weit weg gewesen. Er hätte ihn schon von hinten wegscheren müssen. Aber das kannst du ja auch mal. Zumindest versuchen.
Ohne den Gegenspieler zu verletzen, aber... Ja.
Ja.
Und dann trudelt der Ball aber nochmal so relativ hoch in den Strafraum und oder verwechsel ich es,
ja, man hat es ja nochmal gesehen. Schon geklärt, so. Also man klärt es ja dann eigentlich schon erstmal die Situation, hat er denn den Ball eigentlich schon mehr oder weniger wie unter Kontrolle? Ich glaube, er wird irgendwie mit einem vom Kopf von, oh Gott, ist das Zimmermann? Ich weiß es gar nicht. Halt irgendwie nochmal mit so einer Bogenlampe durch den Strafraum über den 5-Meter-Raum rübergeschickt. Und ja, da ist dann eigentlich der zweite beziehungsweise dritte Moment, wo man das Unheil irgendwie noch verhindern kann. Da muss eigentlich Kastenmeier raus und den Ball haben. Baller den halt mit einer Faustabwehr auf die Tribüne, was auch immer. Aber da muss man halt hin. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ja. Dass da einfach die mangelnde Strafraum oder man muss es so deutlich sagen, die mangelnde 5-Meter-Raumbeherrschung von Kastenmeier ein großes Problem ist.
Und ja, da steht halt Zimmermann. Aber das muss dir als Torwart in dem Moment einfach egal sein. Da musst du halt auch... Also deinen eigenen Mann umnieten, um einfach diesen Ball zu sichern,
ja.
Ja, und dann geht er natürlich auch noch unter der Unterlatte rein, ja klar.
Horst Hübelmeier zieht dann ab und er sitzt.
Ja, macht das Tor seines Lebens.
Das ist der gleiche Spieler, der, glaube ich, von allen anderen Vereinen, genau, Nürnberg und wie diese ganzen Vereine alle heißen, der ist jetzt gewechselt. In der Winterpause, die wechseln jetzt durch diese Spieler, die dann gegen Fortuna irgendwelche Sonntagsschüsse.
Ja, also ich glaube, eins kann man sagen, das ist auf jeden Fall das bisher schönste Tor seiner Karriere, dieses Spielers, dessen Namen ich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm habe, und es wird auf jeden Fall auch das Schönste seiner Karriere bleiben. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig. Und wahrscheinlich da wird er auch generell nicht mehr allzu viele Tore schießen in seiner Karriere, wie das halt normalerweise so läuft. Aber an dem Tag trifft er den natürlich halt genauso, ist halt auch wirklich ein wunderschönes Tor. Aber ja, es ist vor allen Dingen eben einfach ein kompletter Nackenschlag, auch wenn, ja, ich habe so richtig überrascht, ist wahrscheinlich keiner von uns gewesen. Es hat einfach komplett gepasst.
Also Jonas Sterner, der dieses Tor macht, hat natürlich in seinem Leben noch niemals ein anderes Tor in der zweiten Bundesliga geschossen, sondern nur noch ein anderes in der Regionalliga Nord.
Ja, das überrascht
mich. Aber natürlich.
Also das war wahrscheinlich per Fallrückzieher. Also, ja, sei ihm gegönnt. Alles Gute auch auf dem weiteren Karriereweg. Vielen Dank.
Ja, wir melden uns.
Wir bleiben in Kontakt.
Immerhin war es nicht Steven Skripski.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ja, oder Luis Holpi, das wäre auch bitter gewesen.
Oh, das wär aus vielen anderen Gründen bitter gewesen. Ja, aber es war auch so schon bitter. Aber also, es ist ein bisschen blöd, das zu sagen, weil in der Niederlage hat man das gedacht, aber man hat sich natürlich noch nie so absteigen sehen wie nach diesem Tor. Und man muss, es gehört zur Wahrheit dieses dann kommenden eventuellen Abstiegs auch dazu, dass die Fortuna, wenn sie so ein bisschen halbwegs normal Fußball gespielt hätte und nicht so ein bisschen Pech hätte auch, einfach 13. werden würde. Mit einer underwhelming, nicht so guten Saisonleistung, aber man würde einfach nicht absteigen. Aber dann natürlich solche Dinge ständig auch passieren, steigt man eventuell.
Aber es ist halt wirklich faszinierend, dass man jetzt halt einfach von den letzten 4 Spielen halt 3-mal dasselbe Spiel, komplett dasselbe Spiel verloren hat, oder? Also 3-mal das Spiel, wo man dachte, oh, eigentlich gute Ansätze. Man war eigentlich besser als der Gegner. Darauf lässt sich irgendwie aufbauen fürs nächste Mal. Pech gehabt. Wenn man unten drin steht, verliert man diese Spiele halt. Aber wenn man jetzt nur so weiterspielt, dann werden irgendwann die Punkte kommen. So, aber nee, die kommen halt nicht.
Du kannst dieses Spiel tatsächlich auch in Folge so verlieren.
Ja, wobei ich halt sagen muss, dann werden die Punkte auch kommen. So langsam hatte ich ja auch dann die Hoffnung schon im Laufe der letzten Wochen aufgegeben, dass man außer durch einen Foul-Elfmeter ein Tor macht. Und dann wird das halt 0-0.
Ja. Ja. Das stimmt.
Ja. Ja, und nach dem Fall ist man jetzt ja scheinbar auch bei der Fortuna zu dieser Einsicht gekommen und hat dann ja scheinbar eben auch reagiert. Und von daher sind wir dann, glaube ich, gespannt, was das in den kommenden Wochen für einen Effekt auf die Mannschaft haben wird.
Ein torloses Spiel würde ich übrigens nächsten Sonntag schon nehmen. Ja, also so ist es nicht.
Ja, das ist richtig, so ist es nicht. Ein torloses Remis wäre sicherlich was einige von uns unterschreiben würden, wenn es uns angeboten würde. Es kommt nämlich jetzt mit dem FC Schalke 04. Ein Schwergewicht der zweiten Liga auf die Fortuna zu. Und ja, das ist mit Sicherheit nicht der dankbarste Gegner, den man jetzt im Abstiegskampf bekommen kann und den auch ein neuer Trainer für sein erstes Spiel sich wünschen kann. Aber auf der anderen Seite hat man eben auch nicht allzu viel zu verlieren. Es geht gegen Schalke 04 am Sonntag. Und wenn ich das richtig deute, dann auch wieder vor immerhin 10.000 Fans, was ja auch eine große Verbesserung darstellt. Und ich glaube, auch das ist absolut positiv. Das, glaube ich, kann der Fortuna im Abstiegskampf irgendwie auch nur helfen. Wissen wir, glaube ich, alle. Das ist, glaube ich, der Support, den die Fortuna bekommt in der zweiten Liga, vielleicht ja doch etwas ein anderer ist, als der ein oder andere Konkurrent bekommen sollte. Schalke spielt bisher eine sehr ordentliche Saison. Man steht auf Platz 5. Das heißt aber auch, dass man allerdings nur 2 Punkte hinter Platz 1 steht. Also es ist wirklich alles noch drin. Und hat jetzt auch die letzten 5 Spiele nicht verloren. Jetzt auch die letzten beiden Spiele sogar 5-0 in Regensburg, 5-0 in Aue gewonnen und jetzt zuletzt einen Rückstand gegen Regensburg zu Hause noch in einen Sieg umgewandelt. Man ist also durchaus ganz gut drauf. Und auch sonst hat Gramotzis, glaube ich, wenig, worüber er sich beschweren kann, hat einen qualitativ sehr hochwertigen Kader, hat sich jetzt auf sein System, das er ja eigentlich schon seit Darmstädter Zeiten immer durchzieht, ein 3-4-1-2 festgelegt. Und es klappt immer und immer besser. Und man stützt sich dabei vor allen Dingen auf die Präsenz der starken Einzelspieler. Und das fängt halt eben auch schon in der Dreierkette an. Bei den Abwehrspielern, wenn man sich das anschaut, kann man nur mit der Zunge schnalzen. Da hat man zum einen Ko Itakura, den man von Manchester City ausgeliehen hat. Mit Sicherheit einer der besten Innenverteidiger der Liga. Man hat Marcin Kaminski, den sollten wir Fortuna-Fans alle noch in guter Erinnerung haben. Man hat außerdem den Düsseldorfer Jungen Malek Ciao, der jetzt in der Winterpause vom AC Milan umworben wurde und wohl eventuell immer noch im nächsten Sommer dorthin wechseln wird. Also man sieht, da muss sich Schalke von niemandem verstecken. Und das System von Gramozzi sieht ganz klar vor, dass sich eben auch diese Innenverteidiger, und das wird Moritz besonders freuen, wenn er das anschauen darf, immer mal wieder ins Offensivspiel einschalten und auch mit nach vorne dribbeln dürfen. Außerdem noch sehr spannend, dass es einen sehr starken Fokus auf die beiden Wingbacks gibt. Also die sind die eigentlichen, die heimlichen Spielmacher im Team. Und da muss man vor allen Dingen den Neuzugang Thomas Ubejan hervorheben. Vielleicht der beste Spieler der Liga in der Hinrunde gewesen, an einer Vielzahl von Toren von Schalke beteiligt gewesen. Da ist wohl relativ sicher, dass Schalke da die Kaufoption ziehen wird. Auf den sollte man auf jeden Fall mal ein ganz besonderes Auge werfen. Ja, und gerade weil die rechte Seite der Schalke dahinter gegenüber der linken immer so ein bisschen hinterhergehinkt hat, hat man da jetzt nochmal zugegriffen und einen dritten Spieler für diese Position verpflichtet mit Andreas Windheim. Ausgeliehen von Sparta Prag. Der hat dann wohl gegen Aue bei diesem 5:0 ein Bombenspiel abgerissen. Vom Kicker eine 1,0 bekommen, war wohl an allen Toren direkt oder indirekt beteiligt, aber jetzt hat er sich erstmal verletzt und wird ausfallen. Das heißt, es wird wieder davon abhängen, dass Schalke sich besonders auf die linke offensive Seite irgendwie konzentrieren muss. Wenn man nicht doch irgendwie durch die Mitte kommt, auch da hat man zum Beispiel mit Rodrigo Salazar relativ viel Qualität, wenn man einen spielerischen Zehner haben möchte. Man hat jetzt zum Beispiel mit Dominik Drexler, den man auch noch so ein bisschen aus Köln kennt, mehr so diesen reinen, relativ großen, ich nenne ihn auch mal so Prellbock-Zehner, Strafraumbesetzungs-Zehner, nicht so spielerisch stark, aber halt eher athletisch, dynamisch und direkter. Den hat man allerdings auch jetzt erstmal aus dem Kader gestrichen, weil es einfach andere gibt, die besser sind. Und das alles wird abgesichert von Viktor Pálsson als Anker-Sechser, den ich mir ja als Botzek-Nachfolger irgendwie schon seit längerem gewünscht hätte, aber da hat dann eben Schalke zugegriffen. Aber unter dem Radar finde ich halt auch einer der besten Spieler der Liga eigentlich. Und ja, wenn wir dann nochmal kurz in den Sturm blicken, da kann Gramozis sich dann von Spiel zu Spiel immer entscheiden, ob lieber Marius Bülter oder Marvin Pieringer um Simon Terodde herumspielt. Und das zeigt, glaube ich, dann noch einfach, wie hoch da die Qualität bei Schalke ist. Und ich bin unsicher, ob die Fortuna dann endlich jetzt in diesem Spiel 14 es schaffen wird, hinten die weiße Weste zu halten. Wenn ich einfach auf die Einzelqualität der Spieler der Schalke gucke, wird mir da eher Angst und Bange. Das Wichtigste dürfte, glaube ich, sein, dass Narei zurückkommt, damit man da zumindest Ubejan ein bisschen auch defensiv binden muss, damit er nicht komplett die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte vorne steht und seine gefährlichen Flanken an den Mann bringen kann. Aber auch sonst sehe ich da jetzt eigentlich nicht einen direkten Weg, wie man Schalke da irgendwie beschäftigen kann.
Also du kannst die Frage, wie knacken wir sie, nicht gut beantworten.
Das ist jetzt irgendwie schwierig. spricht man unseren neuen Innenverteidiger aus?
De Weis.
Solange der halt alles rauspölt in alle Himmelsrichtungen, was da in die Nähe des Strafraums kommt, gibt es noch eine Hoffnung, so wie im letzten Spiel, gibt es noch eine Hoffnung auf ein 0:0.
Ja. Also ich würde ja sagen, ich bin auf den neuen Trainer gespannt, aber das ist halt tatsächlich echt ein undankbarer Beginn. Wo der Bogen ja quasi geschlagen wird zum Anfang, warum jetzt und warum nicht vor 2 Wochen? Ja, Spielplan lesen ist eventuell hilft. Ja,
vielleicht wird das Schalke-Spiel, war das von Anfang an als ein Bonus-Spiel gesehen, also hat er jetzt im Prinzip doch 1,5 Wochen fast die gleiche.
Ja, ja, aber ich glaube da nicht an Bonusspiele. Ich glaube, wenn du halt 5-0 verdroschen wirst, dann macht das auch was
mit der Mannschaft. Geil. Das ist nicht
gut. Auch ein 0-3 hilft jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr weiter und macht alles nur noch schlimmer. Aber
beim weiteren Spielplan gibt es dann auch mir ein paar Bonusspiele zu viel.
Ja, das ist der nächste Punkt.
Du musst und bei der Punktzahl, die man hat.
Ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich nämlich auch wirklich jetzt sehr lange schon nicht mehr so richtig auf die Tabelle geguckt habe, weil ich das einfach, also ich gucke dann da immer so mit dem halben Auge mal kurz drüber, nur so grob, um zu checken, wie es ausschaut, aber nicht so auf die Details. Wenn Tim das jetzt nicht gesagt hätte, dass morgen Sandhausen ja noch ein Nachholspiel hat, hatte das nicht so richtig auf dem Schirm. Das war jetzt nicht so schön zu erfahren, aber ja klar, steht ja noch an. Nicht so gut. Ja, ganz allgemein, es passt halt einfach, es passt einfach zu Fortuna, dass es jetzt auch wieder so gelaufen ist. Also irgendwie so wie der erste FC Köln spürbar anders ist und Dortmund mit echter Liebe agiert und wie ist das nochmal bei Schalke? Ich weiß gar nicht, was da der Markenkleber
ist. Wir leben dich.
Wir leben dich. Bei Fortuna ist es halt besser spät als nie. Das passt doch eigentlich auch ganz gut.
Okay.
Ja, besser spät als nie werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche aufnehmen. Wahrscheinlich wird es dann doch wieder der Montag werden. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auch da wieder zuhören solltet.
Exakt. Macht's gut.
Jo.
Ciao.
Ciao.